Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften wirksam und gesund zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater.
Deswegen liegt ganz viel in den Personen. Sind die überhaupt bereit, ihr eigenes Führungsverhalten zu reflektieren? Sind die bereit, ihre Menschenbilder ein Stück weit auch zu korrigieren oder anzupassen an das Aktuelle? Dieses so, ihr könnt froh sein, hier arbeiten zu dürfen. Das ist irgendwie vorbei. So. Und das tut vielen Organisationen richtig weh.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, zu einer neuen Paperwings-Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie gelingt die digitale Transformation? Als Experten darf ich erneut begrüßen Tobias Krüger, der bei Hello Beta arbeitet. Was Hello Beta ist, wird er uns gleich erzählen. Ich freue mich sehr wieder auf diese Folge. Ich habe auch gerade den Produzenten Nick wieder bei mir gehabt, der sich auch noch sehr gut trotz 130 Folgen an Tobi erinnern kann, weil er sehr direkt und klar antwortet, ohne große Umschweife. Wer noch mal ein Fresh-Up haben will, in Folge 63 habe ich ihn schon mal zum Gast gehabt zum Thema, wie gelingt erfolgreicher Kulturwandel. Und ich durfte ihn gewinnen für das Buch, was Führung heute wirklich braucht, was ich zusammen mit Ruth-Maria Mattes herausgebracht habe. Dort ging es um die Entwertung der Führungsrolle, warum Chefinnen morgen weniger verdienen. Er selber hat auch ein Buch rausgebracht, es heißt das Beta-Book. Und was sich dahinter verbirgt, darf er uns gerne selber sagen. Erstmal herzlich willkommen, lieber Tobi.
Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf. Moin.
Punkt 1, vielleicht kannst du nochmal, ich habe gerade mal die Persona von dir noch nicht vorgestellt, vielleicht kannst du dich mit eigenen Worten nochmal vorstellen, was treibst du so, was machst du so und was kennzeichnet dich als Experten zur digitalen Transformation und zum Kulturwandel in Unternehmen?
Ja, guck mal, damit fange ich mal an. Was kennzeichnet mich? Mich kennzeichnet, dass alle immer sagen, ich bin das. Ich glaube, das ist eine Zuschreibung, die man gewinnt, die man sich selber gar nicht aneignet. Und das wird, glaube ich, daraus abgeleitet, weil ich einen nachweislich ganz guten, wie man Beratersprech sagen würde, Track habe, sowohl auf strategischen als auch auf unternehmenskulturellen Veränderungsprozessen. Ich glaube, daher kommt das so ein bisschen. Und was bin ich und was mache ich? Tobi, verheiratet, ich habe 3 Töchter und bin eigentlich gelernter Strategieberater, der dann so ein bisschen auf Umwegen jetzt bei Hello Beta gelandet ist. Oder ich habe mich selbstständig gemacht mit Hello Beta. Und Hello Beta hat zwei Richtung, würde ich sagen. Das eine ist der Hello Beta Hub. Das ist tatsächlich ein Social Impact Business, wo wir versuchen, Organisationen und Menschen in Organisationen, die sich um kulturelle und digitale Transformationen kümmern, miteinander zu vernetzen, damit die voneinander lernen, damit in Summe die Prozesse besser, schneller und einfach auch nachhaltiger werden. Da verdiene ich aber kein Geld mit. Und mein Geld verdiene ich tatsächlich mit dem Hello Beta Impact. Das ist eine kleine, ich würde sagen, Transformationsbegleitungsboutique. So, das bin ich.
Cool. Ich habe gerade vor der Podcastaufnahme, wir haben heute gerade Freitag, 21. Juli, es ist 10 Uhr, da ich selber gerade ziemlich vollgepackt mit Projekten bin, das noch ein bisschen aufgeschoben habe, habe ich heute früh ein ganzes Buch nochmal durchgelesen, gestern schon mal angefangen. Das heißt, ich bin hervorragend vorbereitet gewesen, habe mir ordentlich auf meinem MacBook Notizen gemacht, hatte eben bestimmt 40 Fragen als Guideline, um dann im Rahmen meiner eigenen digitalen Kompetenz scheinbar versehentlich alle Fragen gelöscht zu haben und nicht wieder herzustellen zu können. Das heißt, digitale Transformation oder Nutzen von digitalen Tools möchte erstens beherrscht werden, zweitens darf man Sicherungsleinen einführen und drittens darf man sich aber davon nicht abhängig machen und deswegen hilft es einfach auch, sich mit der Materie zu beschäftigen. Das heißt, ich habe sein Buch gelesen, es ist das Beta-Book, was, wenn man es anschaut, erstmal natürlich farblich, designerisch sehr schön gestaltet ist.
Das freut aber, mich sehr.
Aber intuitiv einem nicht verrät, was das Beta-Book ist. Vielleicht kannst du sagen, für wen ist das gedacht und was verbirgt sich dahinter?
Das mache ich sehr gerne. Also ich würde noch einen halben Satz zum Ursprung sagen wollen, weil ich tatsächlich nicht irgendwie aufgewacht bin und gedacht habe, oh fuck, ich muss jetzt unbedingt ein Buch schreiben, so, sondern ich habe sehr viel Keynotes gehalten zu dem Thema Notwendigkeit von kultureller Veränderung in digitaler Transformation. Und viele der Zuhörenden haben dann gesagt, oh, das ist so informationsdicht, was du hier erzählst, kannst du das nicht irgendwie mal aufschreiben? Mhm. Und das habe ich dann gemacht tatsächlich, also mich hingesetzt und das Zeug dann einmal runtergeschrieben, um diesen Wunsch nach, ich würde das gerne nochmal nachlesen können, so ein bisschen gerecht zu werden. Und das ist am Ende genau die große Frage, für wen schreibt man denn so ein Buch, ne? Weil es gibt ja 1 Million Sachbücher dazu, gibt auch 1 Million irgendwie, weiß ich nicht, Anleitungen in Anführungsstrichen für so Transformationen. Und ich habe für mich klar gekriegt, ich will das eigentlich schreiben für alle Leute, die Bock haben. Also für alle, die wirklich glauben, dass so wie es heute ist, in ihren Organisationen, in dem System, in der Gesellschaft auch vielleicht an bestimmten Stellen, das reicht so irgendwie nicht. Und die dann so ein bisschen versuchen zu gucken, wie kann ich mit meiner eigenen Wirkmacht ein bisschen was verändern. So. Und ich glaube, die Leute, die so ticken, die werden da viel Spaß dran haben. Und alle anderen Leute werden mit dem Kopf schütteln und sagen, oh, what the fuck ist das denn für ein Vogel?
ja, gut, das kann ich sagen, dass ich das nicht so sehr, ich schätze dich sehr als ausgewiesene Experte und Freund klarer Worte. Dann lass uns doch mal direkt einen Status quo machen.
Ja.
Wo würdest du jetzt die deutsche Wirtschaft vielleicht im internationalen Vergleich sehen? Gerne auch einfach aus deiner empirischen Erfahrung, was du in Unternehmen erlebst, was den Punkt Digitalisierung betrifft.
Ja, ich erlebe gerade tatsächlich so ein bisschen, dass die Gewinne, die unter der Corona-Pandemie entstanden sind, da sind ja wahnsinnig viele Sachen eingeführt worden und ich glaube, alle Kulturwandler Deutschlands hätten nicht so viel erreicht wie dieses kleine Virus, wenn es in Bezug geht an wirklich der Notwendigkeit von digitalen Prozessen und dem Einführen von digitalen Tools. Ne? Das hat also einen unfassbaren Schub gegeben und ich erlebe jetzt, ich würde das fast als Kulturkampf bezeichnen, dass viele Organisationen versuchen, vieles wieder wegzudrehen und viele Mitarbeitenden das nicht so wollen, ne? Weil die eben sagen, wir haben doch bewiesen, dass vieles funktioniert hat. Wieso kommt ihr denn jetzt wieder mit den Regeln, mit den ganzen Einschränkungen und diesen ganzen Themen? Das ist so das, wo ich das, was ich gerade so aus meiner kleinen Beraterwelt so ein bisschen wahrnehme, dass ich merke, Mann, das sind echt viele Organisationen, die wieder in das alte Muster verfallen und das gerade so auf das kleinste Minimum irgendwie versuchen runterzudrehen, was gerade noch akzeptiert wird von Organisationen oder der Breite der Belegschaft. Und das finde ich so ein bisschen erschreckend tatsächlich, weil tatsächlich die, wenn man auch anguckt, auch zahlenseitig sich anguckt, wie viele Organisationen von Rekordgewinn zu Rekordgewinn geeilt sind unter dieser Corona-Pandemie, dann ist das schon irre zu sehen, dass da immer noch so eine Furcht am Ende irgendwie vor diesem Kontrollverlust am Ende dann ja irgendwie steht, dass man nicht das, also einfach großzügiger damit umgeht. Da bin ich wirklich überrascht.
Mhm. Stephen R. Covey hat ja auch gesagt, also es muss halt von Command and Control hingehen zu Trust and Inspire, das heißt von Überwachen und Kommandieren hin zu Vertrauen und Inspirieren gehen. Und viel anders ging es ja gar nicht in der Corona-Krise. Man konnte ja nicht, auch wenn es einige Unternehmen versucht haben, lasst mal die Kamera an, damit sehe ich, wie lange ihr arbeitet am Rechner. Ja. Das funktioniert ja nicht. Wie erlebst du jetzt quasi diesen Wandel, wenn es jetzt zurückgeht zu diesem Command and Control? Inwiefern wird das akzeptiert? Inwiefern kann das funktionieren? Oder gibt es auch einfach dann Mitarbeiterwanderungen?
Genau, das Zweite erlebe ich. Ne? Also es gibt immer so ein bisschen abhängig von der persönlichen Situation sicherlich auch. Aber ich erlebe schon, dass viele Leute resignieren und frustriert sind und dann eben auch sagen, boah, ganz ehrlich, dann suchen wir irgendwie was anderes. Und dazu kommt auch on top noch, finde ich, neben diesem, man will das wieder einschränken, dass eben viele Organisationen ja auch sehr viel Geld verdient haben und gleichzeitig aber die Mitarbeiter sehr kurz gehalten haben, weil die immer gesagt haben, oh, jetzt kommt aber die nächste Krise, wir wissen gar nicht, jetzt kommt Ukraine, jetzt kommt Inflation, jetzt kommt dies, jetzt kommt das. Man also teilweise auch an vielen Stellen Löhne gar nicht so nachgezogen hat und dann natürlich Leute einfach wahnsinnig frustriert sind und sagen, ganz ehrlich, do your fucking shit alone. So, ich mache jetzt irgendwie meinen Kram hier anders oder bewege mich woanders hin. Das ist schon was ich doch auch stark sie so aus meiner Bubble in Anführungsstrichen. Ne? Ich habe immer einen schiefen Blick, da muss man ehrlich sein, aber ich habe schon das Gefühl, dass da viel Wechsel ist, weil eben auch, und das darf man nicht vergessen, in vielen Berufen, gerade in denen, die ja auch gefragt sind, die Wechselkosten einfach gegen null laufen, ne? Also anstatt irgendwie viermal die Woche rum auf hier Office on-premise sozusagen, also auf der mit Büro fahren zu müssen, kann ich im Zweifel irgendwie einen Remote-Job annehmen, wo ich nur noch einen Klick weit weg bin und ich muss nicht mehr umziehen, ich muss nicht meine Kinder umschulen, ich muss mir nicht neue Freunde suchen, so, sondern ich kann so digitales Nomadentum so ein bisschen stärker leben und das setzt natürlich Organisationen auch ein Stück weit unter Druck eigentlich, ne?
Du hast eben gesagt, es gab diesen großen Schub durch Corona, also wo es einfach einen technologischen Druck gab der Unternehmen. Die Leute durften nicht mehr im Unternehmen bleiben. Das heißt, man musste Geschäftsprozesse digitalisieren und Tools einführen. Jetzt haben wir, glaube ich, die nächste Revolution gerade, Anfang des dritten Quartals oder im ersten Quartal diesen Jahres kam ChatGPT raus und viele weitere KI-Tools. Inwiefern erlebst du dort schöpferisch kreative Zerstörung gemäß Schumpeter, also wirklich diese Disruption in den Unternehmen?
Ja, da erlebe ich in Unternehmen eigentlich auch die Tendenz The German Angst, wird man sagen. Ne? Also das ist eigentlich fast überall verboten, das offiziell zu benutzen. Und die, die es benutzen, machen es dann privat. Ich benutze das jeden Tag, ne? Also wir auch bei Hello Beta benutzen das jeden Tag für irgendwas so. Und ich glaube, dass da einfach unfassbar viel Kapazität freigespielt wird, wieder für andere Themen in der Theorie, ne? Und wir sehen das ja bei uns selber. Sachen, die sonst einen halben Tag gedauert haben, dauern halt eine halbe Stunde. Insofern glaube ich sehr, sehr daran, dass das tatsächlich eine sehr große, ein unfassbares Disruptionspotenzial hat. Und wenn man sich dann überlegt, dass ChatGPT ist ein Modell, ne? Und es gibt über 200.000 davon. Da wird eine unfassbare Rolle auf uns zu schwappen. Das wird verrückt werden. Die Frage ist eher, wie wollen wir damit umgehen als Gesellschaft und was bedeutet das für viele Bereiche des Lebens am Ende? Ne? Aber ich bin erstmal positiv gestimmt und glaube, dass es gut wird. Ich glaube aber auch, dass man als Organisation möglichst schnell damit anfangen sollte, zu experimentieren. Und Regeln zu finden, wann und wie das irgendwie stattfindet. Ne? Also jetzt irgendwie Geschäftsgeheimnisse da reinkippen, ist natürlich stumpf, würde ich auch nicht machen. Sowas wie schreibe mir für meinen Lieferanten jetzt alle meine Briefe, sowas könnte ich mir gut vorstellen, dass das da irgendwie funktioniert drin und dann auch irgendwie Kapazitäten freispielt, die man irgendwie für bessere Sachen nutzen kann.
Also ich würde das jetzt einfach von meiner Organisation, in meinem Unternehmen selber spiegeln. Das, wo ich mir überlegt hätte, vielleicht Leute anzustellen, Sachen outzusourcen, das brauchst du halt einfach nicht mehr, weil ich da eine Reduktion von Arbeitszeit von 4 Stunden auf 20 Minuten runterkürzen kann. Einfach in, so wie du sagst, eine einfach teilweise einfachste Korrespondenz oder auch komplexe Korrespondenz. Letztens hatte ich auch einen Professor hier zum Thema KI. Da hat die KI mir alle Podcast-Fragen vorbereitet. Siehst du, das wäre jetzt noch der Lifehack gewesen. Statt hier zu improvisieren, zu sagen, okay, gib mir mal schnell für Tobias Krüger zum Thema digitale Transformation und Kulturwandel die Fragen und schon hat man super schnell ein Gerüst. Und dann darf einfach der menschliche Verstand da drüber gehen und das Korrektur ziehen.
Wenn du dann überlegst, das ist der erste Anfang, ne? Also denk mal irgendwie an die ersten Smartphones, denk mal an die ersten Navigationssysteme, wie schrottig das alles war. Und jetzt beam dich mal 3 Jahre nach vorne, da wird dir, also platzt dir der Kopf, was da möglich sein wird. Also ich bin da, also positiv gespannt, glaube aber, dass man eben auch tatsächlich ein bisschen, also tatsächlich staatliches Regelwerk braucht, damit das nicht zu irre viel Missbrauch und Betrug und sonst irgendwas führt, ne?
Jetzt haben wir so ein bisschen schon die Technologie angeguckt, was die ermöglicht. Aber dein Buch beschäftigt sich ja gar nicht so stark mit der inhaltlichen Differenzierung der Tools. Das heißt, es geht ja gar nicht darum, was gibt's hier ein Tool, was kannst du damit machen, was ist der Vergleich, sondern es bewegt sich ja sehr viel auf kultureller Ebene. Transformationsängste, würde ich mal sagen. Wie sind deine Erfahrungen? Woran scheitern Projekte? Was macht Projekte erfolgreich? Was muss da auf kultureller Ebene passieren?
Ja, leider muss man fast feststellen, dass es eigentlich immer an einzelnen Personen scheitert. Also eigentlich so meine Kernessenz ist, wenn ich wirklich sage, woran scheitern Prozesse, dann, dass die Leute keinen Bock haben. So, und die Leute ist dann fast immer Top-Management, weil in größeren Organisationen das immer der Teil ist, der das System ja real beeinflusst und verändert. Und deswegen ist es eben auch so andersrum, dass wenn man wirklich ernsthaft gelingende Transformation betreiben möchte, dann muss man das wirklich, wirklich, wirklich wollen. Was meine ich mit gelingender Transformation? Ich bin tatsächlich oft eingeladen in so Vorstandsrunden, wo ich dann mich unterhalte mit dem Kreis. Und wenn ich dann frage, warum macht ihr das denn hier? Und dann sagen die, ja, weil der Aufsichtsrat sagt, wir brauchen das. Oder weil meine Tochter sagt, sie wird hier gar nicht irgendwie mehr arbeiten so wollen, weil das ist irgendwie alles doof hier. Da sind das die falschen Motivationen. Das wird nicht reichen, weil diese kulturelle Transformation, also gerade wenn ich jetzt so auf die Babyboomer Top-Management-Riege schaue, da sind so große Brüche drin im Vergleich zu, wie die selber groß geworden sind in Organisationen, wie die ihre Karriere gemacht haben. So hat heute keinen Bock mehr, irgendwie irgendjemand durch Organisation zu laufen. Und deswegen liegt ganz viel in den Personen. Sind die überhaupt bereit, ihr eigenes Führungsverhalten zu reflektieren? Sind die bereit, ihre Menschenbilder ein Stück weit auch zu korrigieren oder anzupassen an das Aktuelle? Und wenn die das also intrinsisch irgendwie spüren und sagen, ja, fuck, so wird das hier nicht mehr laufen, und dann sagen, jetzt lass uns mal überlegen, was bedeutet das eigentlich für die Organisation, dann wird es meistens sehr wirksam. Aber das ist wirklich ein Brett. Also da bin ich ganz ehrlich. Und wenn das nicht gelingt oder wenn Sachen nicht gut gelingen, in dem Verständnis, wie ich eben gelingende Transformationen verstehe, dann liegt es fast immer ausschließlich an einzelnen Personen in Organisationen. Das ist auch das, was mich am allermeisten frustriert, weil die ganze Organisation sagen kann, Mann, wir finden das alles scheiße hier, wir müssen das irgendwie verändern. Und wenn ganz oben irgendeiner sagt, ja, sehe ich aber nicht so, dann kommst du da nicht gegen an. Keine Chance.
Ja, wir sind jetzt tatsächlich schon direkt in das Thema Leadership reingegangen. Du hast ja in unserem Buch auch geschrieben, dass es halt viele Ebenen nicht mehr geben wird. Dass es eine Aufsplitterung von Hierarchien geben wird. Vielleicht kannst du so ein bisschen deine Perspektive sagen, wie sich Führungskräfte und Führung entwickeln wird.
Ja, ich bin natürlich jetzt, also lehne mich ja weit aus dem Fenster, weil ich natürlich keine Ahnung habe, wie es wirklich wird. So, aber wenn ich so die Entwicklung weiterdenke, dann kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass dieses klassische Modell von einer klassischen Führungskraft in irgendeiner Form in der Breite langfristig überdauern wird. Ich glaube sehr, sehr stark daran, dass die Aufgaben, die bei den Menschen, die heute eine Führungskraft sind, sich eben trennen werden. Es wird Leute geben, die werden eher fachlich Expertinnen und Experten sein. Es wird Menschen geben, die sich um Menschen kümmern. Und es wird Leute geben, die so das große Ganze irgendwie im Blick behalten. Und ich glaube, dass wenn man drauf guckt und sich überlegt, wo entsteht eigentlich die reale Wertschöpfung heute noch, also in einem unternehmerischen Prozess, wo wird denn das Geld verdient, dann sind es eben nicht mehr diese alten Führungskräfte, sondern sehr viel stärker Experten und Expertinnen in den Einheiten. Und das wird dazu führen, dass man auf der einen Seite weniger klassische Führung brauchen wird und eben sehr viel mehr Sachen sozialisieren kann in den darunter liegenden, also wenn man hierarchisch guckt, Ebenen, und die dann natürlich auch zurecht sagen werden, na gut, wenn ich jetzt hier irgendwie Führungsaufgaben übernehme, weil ich selbst organisiert meine Teams hier strukturiere, dann will ich aber auch mehr Geld bekommen. So, und dadurch wirst du in Summe, glaube ich, Verschiebungen erleben, die dahingehend, dass du stärker autonomere, sich selbst organisierende Teams hast, darüber irgendwelche vernetzenden Einheiten, die man heute eben dann als Führungskräfte bezeichnen würde, die aber eigentlich außer der Vernetzung wenig Kernleistung noch erbringen und deswegen auch anders entlohnt werden. Das ist so mein Blick nach vorne, so dass ich tatsächlich davon ausgehe, dass diese klassische Führungskraft ein Stück weit aussterben wird und auch bei weitem nicht mehr so bezahlt werden wird und eben sehr viel stärker auch rollenbasierte Modelle entstehen, dass man sagt, hier Danny, für das Projekt bist du jetzt Projektleiter, auch fachlich irgendwie und von mir aus auch disziplinarisch irgendwie verantwortlich. Und dafür kriegst du dann jetzt für 3 Monate 500 Euro mehr im Monat. So, danach machst du aber wieder hier deinen Programmierkram und dann ist das irgendwie auch vorbei. So würde ich vermuten, dass es kommt. Mal gucken, wir beamen uns nach vorne in 5 Jahren, werden wir, also oder 10, werden wir schlauer sein.
Ja, da hat auch eine kleine Buchempfehlung nochmal in dieser Runde. Professor Dr. Carsten Schermoli hat ja 2 Bücher rausgebracht, New Work, Utopia und Dystopia. Und die Utopie, also das positive Weltbild, da sagt er auch, dass es so Führung auf Leihe gibt, ne? Dass man sagt, okay, ich leihe mir einen erfolgreichen Projektmanager und Führungskraft für ein halbes Jahr in mein Projekt rein und dann darf er weiterziehen. Das heißt, dass man diese Kompetenz temporär nur abgreift und dann holt. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Und ich habe in der heutigen Folge, die heute rauskommen ist, am 21. Juli, Una Hawkes-Trevorn da gehabt vom Zukunftsinstitut im Podcast. Und da haben wir unter anderem über den Megatrend Gender Shift gesprochen. Ne? Das heißt, dass Frauen an die Macht kommen oder jetzt wirklich den Marsch durch die Institutionen auch erreichen werden. oder auf die Jahre kommend erreichen werden, dass es halt nicht mehr diese gläsernen Decke nur mit Männern gibt. Was glaubst du, inwiefern wird dieser Gender-Shift auch nochmal einen Wandel in der Unternehmenskultur und Führungskultur bringen?
Ja, ich würde mir erstmal wünschen, dass es ein bisschen diverser wird, logischerweise. Und das Zweite ist, und da bin ich wirklich gespannt, dass wenn man heute reinguckt, wer sind denn so Top-Managerinnen? Ne? Mhm. Dann fällt mir das sehr, 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 sehr schwer, wirklich Leute zu identifizieren oder Frauen zu identifizieren, die aufgrund ihres Frauseins dann in diese Position gekommen sind. Häufig sind das Frauen, die männliche Attribute überkompensieren. Die arbeiten noch härter, die sind noch strenger mit sich selbst, sind noch, weiß ich nicht, bulliger, machtbesessener, sonst irgendwas, sucht dir irgendwas aus, ne? Mhm. Und ich würde mir wünschen, vielleicht braucht es auch diese Pionierin, um in diese Position zu kommen, dass es nicht dazu führt, dass mehr Frauen Männer nachahmen, sondern dass Frauen viel mehr Frauen sein können und dann tatsächlich eben auch aufgrund von weiblicheren Attributen das schaffen, Karriere zu machen. Das würde ich mir schon für meine Töchter wünschen, weil, wie gesagt, das so was ist, was ich so ein bisschen schade finde im Moment. Auch wenn man so die Lebenswege oder auch, ich habe auch das Glück, ab und zu mit solchen Frauen sprechen zu dürfen, mal fragt, dann ist es häufig so, dass die einfach nur umgekehrte Rollenmodelle fahren. Ne? Da sind die Männer zu Hause, passen auf die Kinder auf. Und das verstehe ich jetzt persönlich nicht als irgendwie besseres Modell, außer dass die Frau Karriere macht als der Mann, aber gesellschaftlich nicht als besseres Modell, als wenn das jetzt andersrum wäre. So. Und das würde ich mir wünschen, dass es tatsächlich eine stärkere Balance gibt und eine stärkere Balance sich auch entwickelt dann tatsächlich. Das wäre so meine Hoffnung, die ich hätte. Und dadurch dann alle eben Gewinne, in Anführungsstrichen, die so mit Diversität dann auch verbunden werden, dann gehoben werden. Ne? Also das auch, es gibt ja auch noch mehrere Ebenen, ne? Sexuelle Diversität oder auch Altersdiskriminierungsthemen, dass man da dann so ein bisschen sich öffnet. Das ist schon eine Hoffnung, die ich habe.
Also finde ich spannend. Wir haben inzwischen, ja, wir haben beide eine intrinsische und extrinsische Motivation quasi. Du bist Vater dreier Töchter, ich zweier Töchter. Ja. Das heißt, da ich glaube, das ist schon unsere kleine Mission, dass wir denen die Welt auch in der Wirtschaft vielleicht und in anderen Organisationen und Gesellschaft ein bisschen leichter, besser und vielleicht auch femininer gestalten wollen. Und tatsächlich glaube ich, dass dieser Trend aber auch gerade, dass es ein gesellschaftlicher Trend auch ist, wenn man die aktuelle Ausgabe vom Harvard Business Manager nimmt mit einem großen Herz drauf. Antonia Goetsch ist ja Chefredakteurin, Christina Kestel, also auch eine Frau, ist stellvertretende Chefredakteurin. Das heißt, auch in so Business-Leitmedien ziehen sie ja auch ein. Und da wird das ja quasi auch vorgelebt. Und du hast auch hinten in deinem Buch zum Thema Führung ja so einen Teil über geteilte Führung. Und ich kann mir gut vorstellen, dass aufgrund der Lebenssituation, dass Frauen ja eben Teilzeit arbeiten wollen. Sie wollen Mutter sein, sie wollen Businessfrau sein, sie wollen Karrierefrau sein, dass die Nachfrage einfach größer wird. Wie beobachtest du das?
Ja, das erlebe ich schon einfach aufgrund von dem oft zitierten Fachkräftemangel, ne, und Babyboomer, die rausgehen und so. Das ist ja auch der Druck, der am meisten auf Unternehmen einwirkt, dass du wirklich keine guten Leute mehr findest und man jetzt sagt, oh fuck, irgendwie früher haben wir hier, weiß nicht, wäschekörbeweise die Bewerbung auf den Tisch gekippt und uns überlegt, wer passt denn zu uns? Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie finden wir denn überhaupt noch Leute? Ach, und die sagen, die wollen gar nicht mehr so arbeiten. Ach, das ist aber schwierig irgendwie. Das hast du ja bei Gen Z genauso. Und ich habe in vielen Organisationen auch auf der Ecke mich mit vielen Menschen unterhalten dürfen zu diesen Themen. Und das ist schon krass, so mit teilweise Arroganz und auch Organisationen da unterwegs sind, ne? Und immer, weil die eben das gewohnt waren, das ist immer, dass man sich immer bei denen beworben hat. Und jetzt sagen die auf einmal, oh, aber diese Gen Z und diese Teilzeitfrauen, die sind alle voll anspruchsvoll, die haben alle gar keinen Bock mehr irgendwie auf diese Art und Weise. Irgendwie, das müssen wir jetzt irgendwie, wir merken, wir müssen das anpassen. Und dann sage ich immer nur, ja, ist ja auch rational richtig. Weil ich, wenn ich jetzt irgendwie 18 wäre oder 19 und mir aussuchen könnte, wo ich arbeite, dann gehe ich eben auch dahin, wo es am coolsten ist. So hättest du doch früher genauso gemacht, so fertig ist. Und dieses Umdenken in Organisationen und dieses Verständnis von, wir sind hier irgendwie, also niemand darf sich, dieses so, ihr könnt froh sein, hier arbeiten zu dürfen. Das ist irgendwie vorbei. So. Ja. Und das tut vielen Organisationen richtig weh. Also richtig, richtig, richtig doll weh. Und auch gerade so in diesen HR- Bereichen sind viele Menschen, die das überhaupt nicht verstehen, so, also die das nicht in die Birne kriegen, dass die Zeiten sich real verändert haben und die Leute sich aussuchen können, für wann und für wen und zu welchen Bedingungen sie arbeiten wollen. Das ist, warum auch immer, ist mir ein Rätsel, das ist bei vielen, vielen Menschen nicht angekommen. So, und die werden es dann wahrscheinlich spüren, weil die sich also einfach weniger bewerben und die Leute, die da sind, auch länger, also kürzer nur noch da sind oder früher gehen oder direkt nach Bewerbungsgesprächen irgendwie wieder nach Hause gehen. So, keinen Bock haben dazu.
Ja. Ja, also ich hatte, als ich mal Bereichsleiter war, hatte ich da einmal ein Mitarbeitergespräch mit einem jungen Designer, der bei mir im Team war, der weniger arbeiten wollte. Also der hat jetzt nicht super viel Geld verdient, aber er wollte noch weniger arbeiten, wo eigentlich weniger Geld damit reinspielt, weil er mehr Freizeit haben wollte. Ja. Und das ging bei mir gar nicht so in mein Mindset rein. Und da habe ich gesehen, okay, dem sind halt andere Prioritäten wichtig. Und das fand ich total spannend. Und ich erlebe, also das, was du gerade beschreibst, hinterfrage ich mich auch. Ich habe letztens eine Künstlerin gecoacht, also eine Art Karrierecoaching, Berufscoaching gemacht, aber die wollte gar keinen Erfolg in der Karriere, in dem Beruf haben, sondern auf der künstlerischen Schiene. Aber da sehe ich, wie ich meine eigenen Mauern hochgezogen habe in meinem eigenen Denken. Und ich glaube, das ist auch das, was du beschreibst mit dem Personalbereich, dass sie sagen, okay, ich habe es jetzt, also es gibt ja, ich habe sehr viel mit Personalleiterinnen zu tun inzwischen. Also da haben die wirklich, glaube ich, den Durchmarsch geschafft auf die hohen Ebenen in dem Sektor. In Finance vielleicht noch nicht oder in Forschung und Entwicklung vielleicht nicht überall. Aber so HR ist doch schon sehr frauendominiert. Aber ich glaube, die haben das auch noch mit diesen Stutenbissigkeit, wäre sexistisch, meine ich auch nicht. Aber schon mit Härte und Disziplin dahin geschafft unter den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Und die haben sich jetzt halt geändert. Ne?
Ja, und ich hatte auch da das Glück, von einer der großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften mit einer der Deutschlandchefin zu sprechen. Und die war völlig aufgebracht, weil sie sagte, hier fangen jetzt die Praktikanten an, in Teilzeit zu arbeiten. Die kommen hier rein, haben dann irgendwie 5-Tage-Wochen und dann sagen die nach 3 Wochen, da gibt es ja welche gesetzlichen Fristen, dass du dann den Kram verringern kannst. Dann sagen die hier, wunderbar, ich stufe mich jetzt runter auf Teilzeit, dann hängen die da 2-3 Tage die Woche rum. So machen die ihren Kram und die war völlig, also das geht doch nicht, so kann man doch nicht arbeiten, so kann man keine Karriere machen, so können wir keine Projekte machen. Und das ist aber den Menschen in diesem Wirtschaftsprüfungsgesellschaftspraktikantenumfeld wahrscheinlich einfach scheißegal. So, und das ist eben das, was ich auch erlebe. Und ich habe dann, also gerade mit zu diesem Thema Gen Z, mich also nicht nur viel beschäftigt, sondern auch viel ausgetauscht. Weil am Ende sind es ja unsere Kinder, ja. Also wir erziehen die ja so. Wir setzen uns ja hin und sagen, werd glücklich. Das ist das, was wir den Kindern sagen. Egal, was du machst, werd einfach glücklich. Ja. So, und die Kinder sehen bei uns, wir arbeiten uns zu Tode so und schaffen es irgendwie dann trotzdem nicht über so ein gewisses Maß an bürgerlichem Wohlstand hinaus. So. Mhm. Und jetzt entlassen wir die so geframed in die Wirtschaft und jetzt sind wir in Organisation und sagen, oh, die sind aber alle echt auch verkommen hier, ne? Also die wollen alle gar nicht arbeiten, die wollen alle glücklich werden und dann wollen die auch irgendwie noch Geld verdienen und so. Ja, das sind unsere Kinder. Weißt du, das ist, was wir aus denen gemacht haben. Und zwar immer im Individuellen, im besten Wissen und Gewissen. Und gesellschaftlich regen wir uns drüber auf. Das finde ich an. Also mich strengt das richtig an. So, weil ich auch oft in diesen Gesprächen dann, also eben auch dann Personalleiter oder Personalleiterin habe und sagt, ihr habt doch Kinder, wie erzieht ihr die denn, was ist euch wichtig, dann erzählen die mir das alles und dann sage ich, so kommen die in eure Firmen und das sagt ihr, findet ihr alle scheiße.
Ja, ja, ja.
Ne? Und auch da darf man nicht differenzieren im Sinne von, andersrum, da muss man differenzieren, das ist ja auch von bis so, aber ich kann das total nachvollziehen irgendwie, ne, also wenn ich da jetzt irgendwie mich reindenke in irgendwie irgendeinen Auszubildenden. Ich habe das Gefühl, die Erde verbrennt mir hier irgendwie. Umwelt interessiert keine Sau. Ich habe hier irgendwie so ein schweres Erbe. Rente ist irgendwie nicht sicher. Alle pöbeln mich voll. Ich sitze hier in so einem, weiß ich nicht, normalen System, mache einen normalen Ausbildungsberuf und da will ich auch sagen, Alter, leck mich alle am Arsch. Irgendwie. Ich mache jetzt hier wieder 2 Tage die Woche irgendwie ein bisschen feiern und ob ich jetzt 100 Euro mehr oder weniger habe, ist mir scheißegal. Habe so eine gute Zeit. Also das finde ich total nachvollziehbar. Und das ging halt früher nicht durchzusetzen, weil der Marktdruck auf dem Bewerbermarkt das nicht hergegeben hat und jetzt sind die Leute schlau und sagen, ich suche mir das aus und da, wo ich 4 Tage die Woche arbeiten kann für die gleiche Kohle, gehe ich halt dahin, würde ich genauso machen.
Ja, ich will aber jetzt mal das Teufelsadvokaten spielen, ja. Ganz bewusst und in die Zuspitzung nehmen und dir bewusst zu widersprechen und sage, naja, aber kann ein Unternehmen dann überhaupt noch wirtschaftlich agieren?
Ja, also, weißt du, was das Problem ist? Das Problem ist ein anderes. Deswegen nervt mich auch diese Diskussion mit irgendwie 40 Tage Woche und arbeiten, bis wir 70 sind oder 50 oder bla bla bla. Das dahinterliegende Problem ist ein anderes, dass wir Leistung nicht vernünftig definieren mehr. Ja. Leistung wird heute definiert im Sinne wie vor 100 Jahren, mit wie viel Kohle kriege ich aus dem Bergwerk geschaufelt. So, wenn ich da irgendwie 100 Leute ins Bergwerk schicke, dann kommt da mehr raus, als wenn ich 10 da reinkipp. So, das ist aber nicht mehr. Also in vielen, vielen, also auch da muss man ein bisschen differenzieren, in der Blase, in der wir leben, in der Wissensblase, ist es nicht mehr das gängige Credo. Ich kann leistungsfähig sein in 8 Minuten, weil ich mir, keine Ahnung, neuen Markennamen ausdenke und alle feiern den und sind total begeistert. Und ich könnte irgendwie über das gleiche Task, mach mal irgendwie die Gedanken über einen Markennamen, 8 Wochen mir Gedanken machen und auf keine schlaue Idee kommen. Und das ist das. Ich glaube, Leistung ist nicht mehr vernünftig in vielen Bereichen definiert. Es ist immer noch gut definiert in diesen klassischen Input-Output-Themen, aber davon gibt's halt immer weniger so. Und damit bist du in einer völlig anderen Diskussion. Ich sehe das ja bei selber Angestellte. So, und in dem Umfeld, in dem ich mich bewege, habe ich natürlich einen formalen Arbeitsvertrag, wo irgendwie der Kram geregelt ist. Aber ganz ehrlich, ob die jetzt für ihre Task 30 Stunden, 40, 70 oder 20 brauchen, I couldn't care less. Also ehrlich, da geht es doch darum, dass in einer gewissen Qualität, zu einem gewissen Zeitpunkt, die Sachen irgendwie fertig sind. Und wenn die gut und schlau sind und dafür 20 Stunden die Woche brauchen, dann haben die viel Freizeit und kriegen trotzdem ihr Geld. Ist doch gut.
Ja, ja. Ja, finde ich einen wichtigen Punkt. Und da gehst du in deinem Buch ja auch schön drauf ein. Also es geht ja, am Ende des Tages möchte ich ja als Manager oder Leiter ja trotzdem irgendwo Qualität, Ergebnisse oder genau besser gesagt Ergebnisse messen. Das heißt, ich möchte wissen, was hast du geschafft? Du hast jetzt ein Beispiel genommen mit Kriterien, dass ich sage, über einen bestimmten Zeitraum einen Kunden zufriedengestellt. Ja. Und jetzt wird man sagen, ja, das funktioniert ja in so einer kleinen Beratungsboutique vielleicht noch ganz leicht, aber wir sind hier VW, Audi, BMW etc. Ja. Wir haben ja schon komplexere Sachen zu steuern. Ja. Und das heißt, wir müssen es messen. Nach Peter F. Drucker, if you can't measure it, you can't manage it. Ja. Wie sind deine Erfahrungen, welche Tools gibt es, welche Ausprägungen gibt es, wenn Unternehmen quasi Erfolg und Transformationen auch messen wollen?
Ja, ich bin da anderer Meinung. Damit fange ich erstmal an. Auch VW, Audi oder sonst welche für Riesenbuden können das machen. Ne? Also wenn es jetzt nicht gerade über Produktionseinheiten geht, wo du wirklich am Band stehst und irgendwas zusammenschraubst, so, dann wirst du Schichtsysteme haben, du wirst so anders steuern müssen. Ne? Aber alles, was Verwaltung ist, kannst du maximal flexibilisieren. Guck dir doch Corona an. Das ist ja genau das, was ich gesagt habe. So, da, wenn ich jetzt nur hier N gleich 1 empirisch mich in meine Welt zurückversetze, angestellt in einem großen Konzern, meine Frau angestellt, wir haben 3 Kinder zu Hause, weil wir hier Homeschooling machen müssen. Ich habe nachts am Wochenende vormittags gearbeitet, wir haben alle Modelle gehabt, wir haben also die Kinder mal irgendwie Wechselschichtbetrieb hier betreut, dann haben wir irgendwie mal die tatsächlich irgendwie tageweise vor die Glotze gesetzt, dann haben wir die irgendwie versucht zu den Omas zu bringen, obwohl das dann auch teilweise nicht ging, weil du immer Angst hast, dass sie dann irgendwie Corona da anschleppen und alle sterben. So, also wir haben da alles gemacht. Und dieses Maß an Flexibilität hat auch dazu geführt, dass eben viele Organisationen sehr erfolgreich gewesen sind, weil sie eben Menschen selbstbestimmt irgendwie überlassen haben, wann sie ihren Kram fertig haben. Was bietet sich an? Natürlich bieten sich vernünftige Zielsysteme an, ob das jetzt OKRs sind oder ob du andere Zielsysteme nimmst, das ist eigentlich egal. Aber ich glaube ganz fest daran, dass tatsächlich wesentliche Teile von Arbeit so organisiert werden können. Und ich würde es auch nie verregeln aus einer großen Zentrale, sondern wird es immer in die Teams geben, wenn du bei Messbarkeit bist. Was ist denn das Leistungsversprechen der Buchhaltung? Keine Ahnung, ja? Buchhaltung irgendwie bei VW, was ist euer fucking Leistungsversprechen? Das schreiben wir jetzt auf und dann sagen wir, ihr müsst jeden Monat 40.000 Buchungen hier machen. Weiß ich, was die für eine KPI haben, ja? Und die Fehlerrate darf davon nicht mehr als 0,01% betragen. So, go for it. Organisiert die Scheiße doch. Ist mir doch egal. Seht doch zu, dass ihr das auf die Reihe kriegt, mit welchen Kapazitäten ihr wann, in welcher Qualität die Sachen abliefert. I couldn't care less. So, und ich komme ja auch aus großen Konzernwelten. So bin ich tatsächlich gerade in meinen ersten beruflichen Stationen geführt worden. Obwohl das große Konzerne waren, so habe ich auch immer meine Teams geführt und kann diesem Argument von, das geht in großen Organisationen nichts abgewinnen. Stimmt einfach nicht. Spätestens Corona hat es bewiesen.
Ganz kurz nochmal auch der Bezug dazu, weil was habe ich diesmal im Intro nicht gesagt. Du warst vorher bei Otto. Und im Gegensatz zu Quelle hat Otto die digitale Transformation erfolgreich bewerkstelligt. Und tatsächlich musste ich vor ein paar Tagen wieder an dich denken, denn ich habe eine für ein neues Büro eine spanische Trennwand gesucht. Aha. Also ein Möbelstück, also was designerisch ganz cool aussieht. Und ich war total überrascht. Ich habe jetzt mal auf Etsy oder auf solchen Plattformen gerechnet. Und tatsächlich wurde mir Otto vorgeschlagen. Das heißt, ich wäre nie auf die Idee früher gekommen, in einem Otto-Katalog nach einer spanischen Trennwand zu suchen. Aber zu einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis wurde mir halt Otto da vorgeschlagen, als E-Commerce-System das zu kaufen. Und ich werde es auch da holen. Und das ist, glaube ich, ein geiles Beispiel dafür, wie der Wandel gelungen ist.
Ja, ich war tatsächlich vorher in der Candor, das war die Muttergesellschaft von der Quelle. Insofern kenne ich beide Welten ganz gut. Ne? Also ich kenne sowohl die Quelle-Welt gut, als auch in der Otto Group dann die Otto-Welt. Und man darf sie nicht vertun. Ne? Also Quelle ist genauso früh wie Otto im Internet gewesen. Die haben sehr, sehr hohe Online-Umsätze gemacht. Die haben ein Problem gehabt, weil Karstadt, Quelle und Thomas Cook zusammengebunden so ein bisschen schwierig waren. Da hast du natürlich mit der Otto Group, mit Handelsmodellen, Finanzmodellen, mit der EOS und dann eben der Hermes auch eine bessere Diversifikation gehabt, um am Ende Geld zu generieren, um den Wandel auch zu bezahlen. Also das ist, ich finde, da muss man mal ein bisschen aufpassen. Quelle hat das nicht, also aus meiner Perspektive nicht verschlafen, sondern die hatten auch 2008 schon über 50% Online-Anteil und Ludger Schölgen und Co. haben da echt einen super Job gemacht. Ich glaube, es gab ganz, ganz viele Faktoren, aber die sind nicht zu spät gewesen mit dem Wandel. Da würde ich tatsächlich als interner so ein bisschen das korrigieren wollen.
Ja, sehr gerne. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück, weil das passt aber ganz gut dazu. Ich habe jetzt hier gesagt, suggeriert, dass eigentlich hast du es gesagt, dass die unterschiedlichen Bereiche es nicht geschafft haben, die Synergieeffekte zu nutzen. Ne, dass man sagt, okay, oder es war halt schwieriger als zum Beispiel bei Otto, dass ich sage, okay, wir sind jetzt drei Bereiche, drei Silos und lasst uns doch die Buchhaltung zusammenlegen. Und dann sparen wir da unsere 300.000 Euro XY. Ja. Inwiefern hängt es dann an Silo-Denken, an Macht, an Ego-Denken, dass solche Synergietransformationsprojekte nicht erfolgreich sind?
Das ist ausschließlich Ego. Also dafür habe ich viel zu viel strategische Projekte gemacht. Also ich habe bummelig 50 strategische Projekte gemacht in meinem Leben und mir wirklich mal die Mühe gemacht zu gucken, warum haben Sachen geklappt und warum Sachen haben nicht geklappt. Und das lag am Ende immer an den Leuten. Und die Beispiele, die du sagst, sind ja genau die, die ich aufgeführt habe in dem Buch. Es gibt eigentlich zwei Richtungen in strategischen Projekten. Du kannst entweder sagen, wir versuchen Geld zu sparen, um irgendwie Geld zu generieren, typischerweise, idealerweise auch für Innovationen so. Und dann bist du immer sofort mit Gewinner, Verlierer. Wenn wir beide Geschäftsführer sind und ich dir eben sage, hier, lass mal die Buchhaltung zusammenlegen, dann sparen wir 300.000 Euro. Dann bist du ja schlau und verstehst das. Du bist ja nicht beknackt, deswegen bist du ja Geschäftsführer. Sagst du, ja klar, macht voll Sinn. Und dann sagst du, aber fuck, Mann, jetzt habe ich hier irgendwie, dann verliere ich ja 30 Leute. In meinem System ist aber 30 Leute verlieren direkt irgendwie schlecht angesehen, in Anführungsstrichen. Ich verliere Macht oder Hausmacht, das möchte ich irgendwie nicht. Oder ich muss mich mit dem Betriebsrat absappeln, will ich nicht. Oder ich baue die hier ab, habe also Kosten, der Gewinn geht aber beim Krüger irgendwie rein auf seine B&V und damit wird Krüger irgendwie reicher, will ich nicht. Oder du sagst ganz platt, Krüger ist ein Arsch, mit dem habe ich keinen Bock zu arbeiten. So, und schon ist die ganze Kiste völlig woanders. Und das ist das, was ich auch ständig erlebe in Organisationen. Das sind ja keine rationalen Entscheidungen so, das sind alles menschliche Entscheidungen. Und die anderen Sachen, wo du sagst, lass mal irgendwie unsere Geschäfte so verweben, dass am Ende was Tolles dabei rauskommt, da hast du genau die gleichen Diskussionen. Also wenn du irgendwie eine Bude hast, ich eine Bude habe, innerhalb eines Konzerns und wir dann sagen, guck mal, wenn wir das und das zusammen machen würden, wäre das voll toll. Dann wäre die erste Diskussion mit, okay, wer profitiert denn davon? Was muss ich investieren? Was musst du investieren? Wer gewinnt denn hier? Wer kriegt Hausmacht? Wer macht dies und wer macht das? Und damit rutschen diese ganzen Sachen eben nicht in eine fachliche Perspektive, sondern immer in eine, wie bin ich als Mensch und wie gucke ich auf die Sachen drauf. So, und wenn du dann das noch einen hoch extrahierst und dann sagst, guck mal, was belohnt dann eigentlich dieser Konzern, in dem wir beide arbeiten? Belohnt er jetzt, dass wir kollaborieren und was Gutes machen? Oder belohnt er eigentlich, dass wir auf unserem eigenen Silo viel Geld verdienen? Dann bist du genau in der Thematik, mit der ich mich auf jeden Fall gefühlt jeden Tag beschäftige.
was, wie kann ich denn Anreizsysteme schaffen? Also du sagst jetzt, also ich brauche ja, wenn wir aus der knallharten Beratersache gehen und sagen, Kosten kürzen und sagen, dann fragen wir ja nicht den Frosch, ob ich den Teich trocken legen darf. Ne? Ich nehme das Beispiel, ich hatte bis vor kurzem noch zwei Leute, die für mich die Buchhaltung gemacht haben. Jetzt habe ich ganz viele Geschäftsprozesse gerade selber automatisiert mit Rechnungsabruf. Also ich sage mal, meine Geschäftspartnerin Ruth-Maria Mattes sagt immer so gerne, das ist Doofmann-Arbeit. Ne? Ja. Also aus irgendeinem Portal eine Rechnung runterladen, die dann auf einem anderen Portal hochladen. Das habe ich jetzt gerade automatisiert und spart mich fast einen Tag Arbeit im Monat.
Ja.
Das heißt, es ist so Doofmann-Arbeit, die kann ich ausgrenzen. Jetzt gibt es aber natürlich berechtigte Existenzsorgen, wenn ich eine Buchhaltung habe und sage, das ist halt seine Aufgabe, das von dem Portal in das zu laden. Wie umgehe ich das oder wie binde ich die ein oder wie kann ich an diesen Widerständen, das sind ja so, ich brauche ja oft Zuarbeit in Projekten, auch gerade in großen Projekten und dann brauche ich natürlich die Expertin und die sagt dann, nee, das geht nicht und da hängt es dann am, das kleine Rad im Getriebe macht es dann kaputt. Wie kann man das umgehen oder wie kann man das ja lösen?
Na, ich habe jetzt zwei Perspektiven da drauf. Erstmal eine strategische. Die strategische immer, was muss ich inhaltlich tun, damit das irgendwie gut wird? Mhm. So. Und das sind häufig Führungsaufgaben. Also wenn wir beide Geschäftsführer wären, in diesem Konzern, hätten wir ja irgendeinen über uns. So. Und der würde sagen, hör zu, mach das, sonst schmeiße ich euch hier raus.
Hm.
So. Um das einfach, ich bin an der Stelle auch wirklich, also so klar und auch so direkt, das ist so. Hm. Ne, weil das, am Ende sind das Jobs. Ne? Du bist da ja für bestimmte Sachen bezahlt und sollst Dinge dafür tun. So, so ist Arbeit im Kern ja heute organisiert. Zeit gegen Geld tauschen. So. Und damit sind es Führungsaufgaben zu sagen, ich habe eine Erwartungshaltung, dass das erstmal stattfindet. So, und da geht es gar nicht um Belohnen, sondern um Bestrafen, wenn man sich nicht danach richtet. Das ist für mich eine völlig andere Perspektive. Das zweite ist, Menschen werden ihre Jobs verlieren. Ja, das ist eine Wahrheit. Und ich finde auch, die muss man aussprechen und die muss auch ausgesprochen werden, weil alle Leute das wissen und sich verarscht fühlen, wenn die Leute eben, wenn wir in dieser Rolle jetzt wieder wären, Geschäftsführer sagen, wir legen das hier zusammen, aber wir gucken mal. Nee, es wird Leute einen Job kosten.
Mhm.
So, fertig. Deswegen machst du das ja. Und ich finde, es gehört auch da ehrlich zu sein. Und jetzt kommt der zweite Punkt dazu. Jetzt geht es um das Wie. Und wie ist Kultur? Wie machen wir das denn? Jetzt kannst du natürlich sagen, wir schmeißen Leute raus und wir sind ganz dreckig und wir gucken jetzt irgendwie, dass wir lauter Sachen finden, dass die irgendwie, weiß nicht, irgendwas falsch gemacht haben, Stifte geklaut, sonst was, dann sparen wir uns die Abfindung und kicken die alle weg, so.
Ja, ja.
Oder du sagst, nee, wir versuchen jetzt irgendwie zu qualifizieren und wir versuchen die weiter zu vermitteln und wir machen dies und das. Und da spielt dann Kultur sich ab und das kannst du dann unterschiedlich gestalten und kannst sagen, uns ist das wichtig, dass wir das so oder so hinbekommen. Aber den Fakt zu negieren, zu sagen, dass das irgendwie Leute in dieser spezifischen Rolle den Job kostet, finde ich fahrlässig und finde ich auch gemein und auch nicht, also geht überhaupt nicht mit meinen Werten einher.
Nicht redlich.
Ist aber, ist aber das, was im Konzern ständig gemacht wird.
Ja. Ja, und ich glaube, das ist ein guter Punkt, ein Impuls, dass man vielleicht sagt, okay, genau, wir haben ja gerade ein Problem, dass wir nicht genug Arbeitskräfte finden auf dem Markt. Und warum nicht jemanden im Unternehmen halten, neu qualifizieren, requalifizieren, in andere Projekte verschieben, weil die Tätigkeit gibt's nicht mehr, aber vielleicht kann ich die im Versand etc. vielleicht ja gut gebrauchen.
Ja, und das ist auch, das teile ich, aber man muss auch da ehrlich sein. Ich mache mal wieder ein reales Echtbeispiel. Ja? Eine Abteilung in einem Konzern, da sitzen 400 Leute, machen eine Aufgabe, kommen Programmierer, programmieren das weg und dann brauchst du nicht mehr 400, sondern 20. Ist ein echter Case, ja?
Ja,
ja. Also das ist 380 Leute über. Also die haben relativ einfache Sachbearbeitertätigkeiten gehabt und jetzt brauchst du eben nur noch die Klärfälle, die geguckt werden müssen. Ne? Und musst nicht mehr jeden Prozess dir da angucken. Zu glauben, dass man aus den 380 Leuten jetzt irgendwie AI-Spezialist macht, ist Bullshit. Es wird nicht passieren, so, ne? Also es wird einfach nicht passieren. Und deswegen finde ich, das ist auch die gesellschaftliche Frage, die mich wahnsinnig umtreibt. Wie kriegst du das denn jetzt hin, dass zum Beispiel die Lohnsteuer, diese 380 Leute ja bezahlt haben, die nicht mehr bezahlt wird, die jetzt in irgendeiner Form ein Stück Code macht und dieser Code wird dann sozusagen diese Wertschöpfung kreieren. Wie besteuerst du denn sowas? Also ernsthaft, um Transferleistung zu machen, weil jetzt müsstest du ja eigentlich sagen, dieser Code, der diese 380 Leute irgendwie arbeitslos gemacht hat, muss mindestens so besteuert werden, dass er diese 380 Arbeitslosen in irgendeiner Form ein Stück weit kompensiert. So. Das sind genau Fragen, wo ich sage, oh fuck, wie wollen wir sowas gestalten? Weil das massenhaft passieren wird. Und zu glauben, Dass es dann nicht aufgeht, das glaube ich nicht. Ich glaube, wir werden ganz, also wie in allen Transformationen, ganz viele Transformationsgewinner und Verlierer haben. Und für die Verlierer sollten wir uns irgendwas überlegen, damit uns gesellschaftlich die Kiste hier nicht explodiert. Und nicht, weil ich so dystopisch bin und sage, oh Gott, es wird aber alles schlimm. Im Gegenteil, ich glaube daran, dass gerade Technologie dazu führen wird, dass wir alle ein viel besseres, viel schöneres, viel entspannteres Leben haben werden. Und in den Umbrüchen müssen wir es aber sozial verträglich gestalten. So, und da fehlt mir auch der Diskurs dazu. Da bin ich völlig irgendwie fühle ich mich total verloren, wo man sowas bespricht. Wie machen wir das denn? Wie wollen wir das denn tun?
Ja, also vor allem ist es ja wirklich dadurch, dass wir in Deutschland nicht gerade Innovator und Kompetenzträger sind. Es ist ja auch nicht so, dass die, was habe ich gerade gekauft? Ich glaube, 1 Million Tokens habe ich gerade bei ChatGPT gerade gekauft für 80 Dollar. Dass das Geld ja in Deutschland wirklich bleibt, sondern es wandert ja in die Staaten.
Das kommt noch dazu. Ja, ja.
Also das, was ich gerade einspare an Buchhaltern etc. oder an Content-Creatoren, genau was du sagst, wird ja dann hier nicht versteuert oder wird hier nicht in die Lohnsteuer wieder abgeführt, sondern es wandert ja in die Staaten zu den Tech-Konzernen, die eh schon gigantisch sind.
Ja, also das, die Diskussion ist dann die zweite, das habe ich vorhin ausgespart, aber ich würde es noch dazu sagen, dann kann man natürlich sagen, nein, dann macht die Firma mehr Gewinn und wenn sie mehr Gewinn macht, muss sie auch mehr Gewerbe und Unternehmenssteuern zahlen und dann passt das und dann sage ich, ja, aber dann guck dir mal die großen Buden an, die sich in Irland irgendwo niederlassen oder Amazon, die ja nun mit 500 Milliarden Umsatz irgendwie reichlich groß sind und trotzdem 250 Millionen von dem Staat Seattle da irgendwie zurückkriegen, weil sie Steuererlass erhalten. Da raste ich bei aus. Das können wir doch als, also auch global als Gesellschaft uns überhaupt nicht leisten, weißt du? Und das sind die Themen, die mich im Hub total umtreiben. Weil das alles so, es ist ja nicht so, dass man das nicht sieht, sondern wir sehen das doch irgendwie alle. Und trotzdem finden wir aber keine guten Lösungen dazu. So, das nervt mich.
Ja, ich erinnere mich nur gerade an das Szenario vor 10 Jahren, Diskussion mit meinem Wirtschaftsinformatik-Professor, der gesagt hat, naja, wenn ich gefragt habe, was würden Sie empfehlen, was meine Töchter mal studieren sollen, sagt er, naja, auf jeden Fall programmieren, da werden sie immer genug Geld mit verdienen.
Ja, Bullshit vorbei.
Und ich selber habe ITler eingestellt, die mehr verdient haben als ich als Bereichsleiter, weil das so rar war. Und jetzt tatsächlich mit ChatGPT hat sich das ganze Blatt tatsächlich radikal für die gewendet. Ne?
Ja, ich glaube im Leben nicht, dass du noch irgendwie großartig in der Breite Programmierer brauchst. Also das ist genau so ein Ding. Also ChatGPT ist ein Modell, jetzt immer ein Modell, was wirklich trainiert ist, irgendwie auf Programmieren. Denkt ihr das 3 Jahre exponentiell weiter, das kriegt unser Hirn nicht mal auf die Reihe, da wirst du nur noch sagen, bau mir irgendwie eine App, die das und das kann und fertig ist die Laube. Und wenn das 10 Jahre dauert, dann sind es 10, anstatt 3, aber im Leben nicht. Also ich glaube, das wird das nächste Heer in Anführungsstrichen der Arbeitslosen werden, dass du 90% der Dummarbeits Programmiersachen nicht mehr machst, sondern es genauso Maschinen für dich erledigen. Lege ich wie meine Hand fürs Feuer.
So, jetzt müssen wir noch den Twist hinkriegen, Tobi. Ja,
den musst du hinkriegen.
Genau, weil jetzt bin ich ja wie Professor Schermoli, der erst schreibt die Utopia und dann endet es im Dystopia und das ist methodisch für den Podcast nicht klug.
Das wird auch nicht so kommen. Nee, wirklich nicht. Ich glaube, also das ist halt genau das Thema. Weißt du, das ist das, was mich so antreibt. Ich möchte ungern Opfer einer Entwicklung werden. Ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, dass über uns, also uns, und uns meine ich im kleinsten Kreis, die erstmal meine Familie irgendwie, ja, bestimmt wird, wie ich irgendwie zu leben habe. Da habe ich ein ganz großes Autonomiestreben, so. Und ich finde, wenn das in der Breite auch so wäre, wenn wir als Gesellschaft sagen würden, wir wollen irgendwie nicht, dass über uns bestimmt wird, weil irgendein Tech-Konzern irgendwas macht, sondern wir wollen eine Souveränität entwickeln, auch in der Haltung zu diesen Themen, dann sollten wir uns dafür einsetzen, dass solche Fragen auch politisch in demokratischen europäischen Wertesystemen ausgehandelt werden. Verdammte Achse, müssen wir irgendwie hinkommen.
Ja, ja, ja.
Und dann wird das gut.
Ich finde, das ist ein super, super Hook und super Impuls und Call to Action nochmal hinterlassen an die Gesellschaft und an die ZuhörerInnen, womit wir den Hauptteil super cool abschließen können. Und jetzt habe ich mir die Fragen nochmal angeschaut, die ich dir vor über 60 Folgen mal gestellt habe und habe überlegt, ob ich jetzt neue brauche, aber tatsächlich ist so viel wieder passiert, glaube ich auch in deinem Leben, dass ich die Fragen ruhig nochmal stellen kann und ich glaube ein, zwei andere sind auch nochmal bei. Das heißt, ich haue nochmal ein paar persönliche Fragen raus, mal gucken, wie die Antworten dann abweichen. Auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz bzw. hat dich besonders gefreut?
Ich freue mich tatsächlich im Moment sehr, dass der Hello Beta Hub so gut funktioniert, so dass wir viele Partnerunternehmen gewinnen können, dass viele Menschen da reinkommen, dass wir diesen Ort eben so kreiert kriegen und dass er eben auch diese Bullshit-freie Zone bleibt, die er immer sein wollte und dass egal ist, ob da 30 oder 400 Leute drin sind, dass wir das irgendwie gut schaffen. Da freue ich mich tatsächlich im Moment sehr drüber.
Mhm. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Ach, da gibt es viel zu viele. Also wenn ich jetzt so in so Powerkräfte denke, also Superman-mäßig, dann wäre ich, glaube ich, echt, würde ich gerne irgendwie so alle Sprachen können und würde irgendwie so, das würde ich irgendwie cool finden. Und was kann ich nicht gut, was ich wirklich so für meinen beruflichen Alltag brauchen würde? Ich bin oft nicht taktisch schlau, so ich bin immer zu ehrlich und meine Zunge liegt mir da auf dem mein Herz liegt dann immer auf der Zunge. Das ist auf der einen Seite natürlich auch cool so und auf der anderen Seite behindert mich das aber teilweise auch, weil ich dann manche Sachen auch tatsächlich so ein bisschen verkacke, weil ich einfach den Leuten ziemlich frontal sage, was ich irgendwie doof finde. Da kann ich ein bisschen geschickter sein, glaube ich, manchmal.
Gut. Welche drei Bücher haben dich am meisten geprägt bzw. beeinflusst?
Ha, da bin ich jetzt gespannt, ob ich abweiche. Ich muss ich selber nochmal gucken. Also es gibt unterschiedliche Bücher. Ich lese wirklich verrückt viel, allerdings immer nicht so in dem Bereich des beruflichen Kontextes, weil mich der sowieso immer so viel beschäftigt. Ich finde sehr, sehr, sehr gut Baudolino von Umberto Eco. Das hänge ich immer sehr, sehr hoch. Donatart, Distelfink finde ich auch extrem gut. Und ich habe tatsächlich, allerdings, also muss ich sagen, als ich dann so aus der Schule und so fertig war und bla bla, wegen hier Sachen lesen müssen, habe ich alles durchgebinged von Thomas Mann. So, und wenn man den liest, ohne dass man den Scheiß irgendwie so interpretieren muss und sich da wirklich so Deutsch-LK-mäßig mit beschäftigen muss, hat mich das so weggerockt, das finde ich echt, der hängt auch bei mir ganz hoch. Allerdings ist der ja nun schon ein bisschen länger tot, sodass da auch nicht mehr so viel nachkommt.
Na, da gibt es wenig Sequels, das stimmt.
Ja.
ja, aber ich glaube, sowas wie die Buddenbrocks zum Beispiel, so Unternehmerfamilien, ich glaube, das ist halt immer noch spannend.
Hochstapler Krull, Mann, das ist der Kracher oder ist egal, ich fange gar nicht an, aber die finde ich alle echt mega, also wirklich mega cool. So. Und ansonsten lese ich so in meiner Freizeit viel, klassische Romane oder irgendwie so Kriminalsachen und Nespo und was man eben so kennt, ne? Also da bin ich einfach relativ normal unterwegs, muss ich ehrlicherweise sagen.
Okay. Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten? Die kennst du noch nicht, die Frage.
Nee, die ist neu. Ich sag, das erste ist, als ich so immer dichter an Vorstände rangerückt bin. Man hat ja so idealisierte Bilder. Du kommst in so eine Organisation und sagst, wieso entscheiden die das eigentlich so? Das ist doch total bescheuert. Weißt ja auch, jeder machen die trotzdem. Ne? Und das ist dieses Konzept von Balance of Power. Das ist mir über die Jahre immer bewusster geworden, wie eingezwängt eigentlich auch wirklich Vorstände, Vorstandsvorsitzende am Ende dann sind, also wie eng deren Korsett an vielen Stellen ist und wie sehr die diese Balance of Power im Blick haben müssen, das ist eine Sache, die ist mir so über die Jahre gereift. Mhm. Muss ich ehrlicherweise sagen, das ist so eine Sache, die war mir in der Form dann nicht so klar, sondern das ist dann so entwickelt oder hat sich so entwickelt. Eine zweite Erkenntnis, also ich glaube, wenn man es nicht selber macht, macht es keiner. So, das ist das habe ich so oft erlebt, immer so, das sind so Kleinigkeiten, das fängt schon an, wenn du irgendwie im Konzern da langläufst und irgendwie ist auf der Toilette liegen irgendwie die Handtücher nicht im Mülleimer, so, wenn du das nicht aufhebst, macht das niemand. So, hier in der Gegend, wo ich wohne, ist das auch so, wenn da irgendwie Müll auf der Straße liegt, bin immer einer, der das irgendwie aufhebt und irgendwo wegschmeißt, weil ich weiß, wenn ich das nicht tue, macht das keiner. So, und das ist so eine allgemeingültige Erkenntnis. Und vielleicht die dritte, für mich jetzt persönlich, ich habe das große Glück gehabt, immer mich als völlige Person einbringen zu können in meine beruflichen Umfelder, mich nie verbogen, habe nie irgendwie Kram gemacht, den ich nicht machen wollte. Ich bin zu Hause so, wie ich auf der Arbeit war, und es war nie anders irgendwie. Und dieses Thema Authentizität und sich treu bleiben, das ist eigentlich so ein hohes Gut, was über jedes berufliche Thema ja, sich stellt, weil mir das oft auch den Arsch gerettet hat, da bin ich ganz ehrlich. Also ich habe immer mit offenem Visier gekämpft, auch in so klassischen Konzernstrukturen, die ja oft auch politisch sind. Und das macht dich unangreifbar, ne? Weil ich nie dreckig gewesen bin. Ich habe keine Leichen vergraben. Ich habe nie irgendwie Sachen gemacht, die link waren. Ich habe mich auf irgendwelche Deals eingelassen, die dir auch über die Karriere ja immer irgendwie vorgeschlagen werden, irgendwann mal an irgendwelchen Punkten. Und das hat mich sehr weit getragen, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich bin nie korrumpierbar gewesen.
Hm. Als Hobby-Militärhistoriker und Offizier muss ich kurz was korrigieren.
Ja.
Weil du hast mit offenem Visier gekämpft. Ja. Das ist einfach wäre taktisch unklug, weil das Visier macht man ja nur hoch, um sein Gesicht zu zeigen, kurz vor dem Kampf, um zu zeigen, dass man es auch ist und nicht einen Profikämpfer in den Ring steckt, der dann unter der falschen Flagge kämpft. Und im Kampf darfst du das Visier als Schutzmaßnahme ruhig runter machen, denn das ist eine Schutzmaßnahme. So, ja, das gibt Klugscheißer-Credits.
So genau, der ist so dann immer, ich weiß nicht, wie ich das sagen sollte, immer offen gespielt dann wahrscheinlich.
Ja, ja, das ist besser. Okay. Ich musste meine Klugscheißer-Credits einkassieren.
Unbedingt.
Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum?
Boah, da gibt es 1 Million. Also ich bin tatsächlich total interessiert so an Persönlichkeiten und Biografien und habe das, was ich auch relativ viel lese tatsächlich, was ich vorhin so unter so trivialen Kram da irgendwie abgespeichert habe. Da stehen eigentlich so viele große Staatschefs drauf, muss man ehrlicherweise sagen, auch egal aus welchem Jahrzehnt und egal aus welcher politischen Richtung. Also ich glaube, so mit dem Gorbatschow kann man sich gut unterhalten oder auch so ein Reagan oder sowas. Oder das würde ich schon cool finden. Ich würde auch gerne mal so ein Caesar, finde ich gut, so einen alten Imperator da, das finde ich spannend. Oder ein Kohl, kann ich auch gut vorstellen. Also das sind so Themen, Dalai Lama, finde ich gut. Den habe ich mal getroffen tatsächlich. Also Side Story an der Universität in Miami, allerdings nur für 8 Minuten. Den würde ich so einen ganzen Abend mit dem Dalai Lama verbringen irgendwie. So, oh, da sind schon, da gibt's viel. Also da kann ich eigentlich keine, das ist so eine Endlosliste, die geht im Kopf, sehe ich richtig, wie so meine Spalten sich füllen, weißt du?
Okay, ich werde die Frage für dich später nächstes Mal umformulieren. Mit welchen 365, du hast 365 Tage im Jahr, mit wem würdest du dich jeden Tag gerne mal treffen, mit welcher Person? Das hast du auch Hausaufgaben zum Vorbereiten.
Ja, oder so Fidel Castro oder so, geil, oder? Mit dem sie auch so auf eine Zigarre sich da irgendwo hinsetzen.
Mit Che Guevara gleich zusammen, dass wir gleich das moderieren können. Ja, da habe ich auch ein schönes Buch gelesen, Moncada von Fidel Castro oder über Fidel Castro. Ja, spannend. Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihm raten?
Du bist same fucking shit. So, ich habe echt viel Blödsinn gemacht auch und war auch lange kein guter Schüler und war, glaube ich, als Kind auch eher so ein Arschlochkind, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber es hat mich ja zu dem gemacht, was ich heute bin. Da bin ich nicht für zu haben, zu sagen, so, oh, dann wird mein Leben anders gewesen, wenn dies oder wenn das. Das habe ich eigentlich nie. So, ich habe mich immer sehr bewusst für Dinge entschieden. Und viele Sachen waren davon falsch. Aber ich bereue davon eigentlich nichts. So, ich könnte das Einzige, was ich so machen würde, wäre so ein bisschen so, pass ein Stück weit mehr auf, weil ich an vielen Stellen mich echt, also bin so viel verunfallt, ne? Also mir viel sowas gebrochen und irgendwie lag jemand im Krankenhaus und da und so. Und das muss ich ehrlicherweise sagen, das könnte ich mir auch irgendwie bessere Sachen vorstellen, als in irgendeinem Kinder- oder Erwachsenenkrankenhaus abzuhängen. Das hat mich so ein bisschen genervt, aber ich habe auch selber Schuld. Aber ansonsten habe ich da keine Lebensweisheiten für mich selbst.
Okay. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Nee, so bewusst habe ich das nicht. Ich versuche, also mir treu zu bleiben und dass dieses sich treu bleiben verändert sich aber auch über Zeit. Ne? Dafür werde ich älter und reifer und kriege irgendwie Kinder und eine Frau und es ist anders als mit 20 mittlerweile. Und das Gute ist eigentlich, dass dieses sich treu bleiben als Prämisse ein bisschen handlungsfähig ist. Und meine Frau das mir immer super gut spiegelt. Die ist echt immer mein, also mich nervt das auch natürlich jetzt unter uns beiden hier, ne? Ab und zu, wenn sie sagt, oh Krüger, ganz ehrlich, an der Stelle, ne, da hast du aber eigentlich was gemacht, da hast du doch eigentlich gesagt, das ist eigentlich was, was du auch bei anderen Kacke findest, so, ne? Da hält die mir echt gnadenlos den Spiegel vor. Was auch teilweise, also das ist ja nicht jeden Tag, ne? Aber wenn das so ist, dann echt auch herausfordernd ist für mich und daran wachse ich sehr stark. Und das sind Sachen, die mir auch so mein Bewusstsein immer schärfen. aber auch das ist also meine eigenen Veränderungen natürlich nicht frei von irgendwie, habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Aber das ist so das, was ich versuche, so ein bisschen durchzuziehen, so zu gucken, was sind Werte, die mir wichtig sind, was sind Werte, die uns als Familie wichtig sind und wo gelingt uns das und wo gelingt uns das nicht. Wir sind da am Ende auch nur Menschen und manche Sachen klappen besser, andere eben nicht.
Ja, super cool. Tobi, vielen, vielen lieben Dank. Ich werde im Feedback von meiner Mutter zu dieser Folge das gleiche Feedback kriegen wie beim letzten Mal. Es hat eine extrem hohe Fäkalwortfrequenz gehabt.
Boah, das tut mir leid. Liebe Frau Herzog, ich hoffe, ist es Frau Herzog oder Frau Braune?
Sie ist die Frau Braune, genau.
Den Frau Herzog, liebe Frau, ich sende Ihnen liebe Grüße, das ist nicht ernst gemeint. Also ich das ist schon ernst gemeint, aber das ist egal, Defizit. Ja, ich arbeite dran.
Und wiederum schätze ich deine coole Klarheit, die Deutlichkeit, mit dem du hier wieder über digitale Transformation gesprochen hast. Vielen lieben Dank, dass du abermals im Pepperwings-Podcast warst.
Ich danke dir. Vielen Dank, ne? Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund, mit besten Grüßen, Ihr Danny Herzog-Braune.